Pussy.
Guten Abend, guten Morgen, guten Nacht, gute, was haben wir? Alles immer, Mahlzeit. Sie kennen diese Form der Begrüßung bei Pussy Fussy. Willkommen, meine Damen und Herren, zur 28. Folge von Pussy Fussy, das Leben ist kein Ponyhof, hier aus den fast hollywoodesken Studios von Okto im 14. Wiener Gemeindebezirk. Was tut sich denn alles, meine Damen und Herren? Man weiß ja gar nicht, was man zuerst loben soll, ob man zuerst loben soll, dass wir beim Impfen immerhin vor den osteuropäischen Ländern sind, obwohl wir die letzten bei den westeuropäischen sind. Wir sind das einzige Land, das einen selbsternannten Oppositionsführer mit Herbert Kickl sagt, das ist mit der Impfung eher nichts. Es ist gescheiter, wir hauen uns ein Pferdebehandlungsmittel eine. Und vielleicht werden das gerade in Oberösterreich, wo die Impfquoten am niedrigsten sind, doch so manche Männer tun in der festen Überzeugung, dass als Nebenwirkung vielleicht etwas Positives entsteht. Naja, kennen Sie den alten Witz, ne? Suche Mann mit Pferdeschwanzfrisur, egal. Ja, und sonst, was tut sie? Apropos Frisur, egal, er hat die Haare noch immer schön, der Herr Bundeskanzler, Gott sei Dank. Man sieht ihm halt nimmer, also den Ex-Bundeskanzler. Er sitzt irgendwo eingebunkert in der Lichtenfelsgasse, da dürfte es relativ ungemütlich sein und darum baut die Regierung jetzt um 27 Millionen einen Regierungsbunker, der im Krisenfall, wie bei einer Corona-Pandemie, als Leitzentrale dienen soll. Klar, es liegt ja ausschließlich daran, dass unsere Landeshauptleute, der Herr Anschober, der Herr Kurz, der Herr Mückstein und alle anderen top-professionellen Manager dieser Pandemie in Büros gesessen sind und nicht in einem Bunker, denn dort wären die Entscheidungen sicher, sicher besser gewesen. Der einzige Unterschied, der uns Mut machen könnte, wäre, dass wir einfach den Lift ausschalten könnten, wir uns gerade alle unten hocken und solange es nicht gescheite Gesetze beschließen, die unser Land sauberer machen, lassen wir die Fälle ja nicht mehr außer. Apropos Sauberkeit, heute haben wir eine Runde bei uns mit großartigen Menschen, mit denen ich genau über das jetzt reden werde, nämlich wie ist das eigentlich, wie geht es weiter, wie hängen bei uns tatsächlich Inserate, diese Inseratenkorruption mit der Berichterstattung, vor allem von Boulevardmedien zusammen, wie geht es weiter und was braucht es jetzt, um diese Korruption, das System Kurz in Österreich dauerhaft und endgültig zu entfernen. Spannendes Gespräch mit der Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Katrin Kahlwert, dem Verfassungsrechtler Heinz Mayer und Florian Skrabal von Dossier. Naja, wir haben viel, aber Zeit haben wir keine, darum fangen wir gleich damit an. Meine Damen und Herren, auf diese Runde freue ich mich besonders. Sie wissen, dass es mir ein großes Anliegen ist, mich zu unterhalten mit Menschen und ein noch größeres Anliegen und vor allem der größere Spaß ist es, wenn man das tun kann mit Leuten, die etwas zu sagen haben und sich auch deutlich äußern. Und das tun meine heutigen Gäste. Ich darf herzlich begrüßen, von Ihnen aus rechts gesehen, von mir aus links gesehen, Katrin Kahlwert, Chefin der Süddeutschen Zeitung, sozusagen für alles, was sozusagen nicht Deutschland ist, so ungefähr, und noch in Europa liegt, habe ich es richtig verstanden? Auf
jeden Fall. Mittelosteuropa, Vorsicht, aber ja.
Mittelosteuropa.
Die Deutschen müssen sich da vornehmen bei der.
Aber, was man sagen kann, eine der wichtigsten Stimmen des Auslandes, wenn es um die Einordnung der wunderbaren Vorgänge in unserem Land geht. Liebe Frau Kahlwert, vielen Dank fürs Kommen. Zu meiner Rechten und zu Ihrer Linken sitzen zwei nicht ganz derselben Generation Angehörige. Fangen wir mit dem Jüngeren an, Verfassungsrechtler Heinz Mayer, Verfassungsgott des Landes, Mitinitiator des Antikorruptionsbegehrens und seit langem eine, kann man durchaus sagen, laute Stimme, wenn es darum geht, Vorgänge in Österreich, die nicht mit Moral oder Recht zu vereinen sind, lautstark zu kritisieren. Danke, Herr Professor, fürs Kommen. Okay. Florian Skrabal, endlich einer, mit dem ich per Du bin, Chef von Dossier. Dossier ist eine unabhängige Rechercheplattform, rein userfinanziert, werbefrei, um diese Unabhängigkeit auch gewähren zu können. Ich bin selbst natürlich förderndes Mitglied und Dossier hat sich darauf spezialisiert, auch investigativ zu arbeiten und da werden wir heute einiges hören. Frau Kahlwert, wenn man jetzt so als halbwegs zivilisierter Mensch mit Ihrer Erfahrung, sozusagen, nicht, dass Sie jetzt halbwegs zivilisiert werden, aber sozusagen als Arbeitshypothese, auf unser Land schaut und die Vorgänge der letzten Wochen. Schaut man dann ab und zu hinein, ob man sich tatsächlich in Wien befindet oder gerade irgendwo am echten Balkan sitzt oder ist der Unterschied eh schon vernachlässigbar?
Ich habe immer leichte Probleme mit dem Vergleich mit dem Balkan. Ich höre immer dieses wunderbare Bonmot, der Balkan darf nicht Österreich werden. sagen wir mal so, was zurzeit in Bosnien-Herzegowina passiert, ist auch nicht gerade unterhaltsam. Vergleiche sind schwierig. Auch was in Ungarn passiert, ist nicht unterhaltsam. Insofern bleiben wir einfach mal bei Österreich ohne Vergleiche. Ich glaube, es hilft. Und auch der Vergleich zu Deutschland ist selten nützlich, weil einfach die Strukturen, der Föderalismus, die Diversität nochmal eine völlig andere ist, die gesellschaftliche. So, zurück zu Österreich. Ich stelle fest, zu meinem großen Leid, dass ich oft sehr emotional werde, weil ich drauf schaue und gleichzeitig natürlich immer einen Schritt zurückgehen muss. Das erfordert mein Beruf. Mir das aber selber sehr schwer fällt. Insofern die Emotionalität, die ich den Vorgängen hier entgegenbringe, die bringe ich, sagen wir mal, Serbien nicht entgegen.
Ja, Serbien hat aber letztlich auch unseren Thronfolger ermordet, Herr Mayer. Damit können wir schon was anfangen, oder? Dass man sagt, die Emotionen, die werden wir Sie auch haben, wenn Sie sich anschauen, was da passiert.
Ich verstehe, dass Kurz polarisiert. Wenn man ihn genau beobachtet, dann sieht man, dass er ganz anders spricht, als er handelt. Und das in einer sehr charmanten, freundlichen Art, sehr zugänglich. Und jemand, der mit der Wahrheit eng verbunden ist, der wird aggressiv auf dieses Verhalten.
Selbst Sie?
Na, ich bemühe mich, es nicht zu wehren, aber was mich mehr bedrückt eigentlich als das Verhalten von Kurz, das haben wir schon gewöhnt, dass so viele Leute das nicht durchschauen. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis relativ viele ÖVP-Affine oder ÖVP-Angehörige, die bis jetzt durchschauen die das nicht wirklich.
Na, was sagen die?
Na, das, was man heute so sagt, die Unschuldsvermutung gilt auch für Kurz, was ein ganz großer Blödsinn ist natürlich. Oder weil er jung ist, die Sozialdemokraten haben einen Neid, weil sie sowas nicht haben. Das ist eine linke Verschwörung. Sie halten den Erfolg nicht aus. So ist es. Oder es war immer schon so.
Muss der Herr Mayer sich andere Bekannte suchen, Florian, oder erlebst du dieses Phänomen auch?
Ich erlebe es auch, aber nicht so ausgeprägt wie der Herr Mayer. Also vielleicht habe ich tatsächlich andere Bekannte.
Die haben einen anderen Umgang. Das sind überwiegend Juristen natürlich oder Mediziner auch.
Das ist richtig. Bei mir sind es eher die Journalistinnen und Journalisten. Und das ist das, was mich emotional macht oder empört, ist, dass eigentlich diese ganze aktuelle Affäre ja ein Problem der Medien ist und eigentlich meinen eigenen Berufsstand eigentlich darunter leidet und auch ein Glaubwürdigkeitsverlust im Journalismus stattfindet, weil hier offensichtlich was aufgebrochen ist, wo man sieht, quasi es gibt Korruption zwischen dem politischen und dem medialen System und das ist das, was mir dann nahe geht.
Es ist ja nicht aufgebrochen, wir reden drüber und es ist eigentlich schon wieder weg. Ich habe immer das Gefühl, wir sind jetzt schon wieder in der nächsten Schleife. Es gab sozusagen 2 Wochen Window of Opportunity, das muss alles anders werden. Wir müssen jetzt endlich die Reformen haben, ein Symposium nach dem anderen, eine Podiumsdiskussion nach der anderen. Und jetzt, 2 Wochen später, sind wir eigentlich schon wieder sozusagen auf dem Weg nach unten. Es ist schon wieder ruhiger geworden. Die Parteien arrangieren sich wieder, weil es immer noch nach 10, 20, wie viel, 50 Jahren im Interesse von allen ist. Und meine Befürchtung ist, es wird so bleiben. Es gibt so viele Initiativen in dieser Richtung, keine ist jemals was geworden. Warum sollte sie jetzt?
Da muss ich Ihnen leider recht geben. Also das stimmt. Wir bei Dossier beleuchten ja dieses Thema Inserate und Korruption zwischen Politik und Medien über Inserate schon seit 10 Jahren circa. Eigentlich hatte ich mir auch schon gedacht, dass das Thema könnte viel früher angepackt werden. Aber es gibt offensichtlich kein Interesse der Medien, der politischen Parteien, aber auch der Bevölkerung. Ich glaube, das Thema ist auch zu abstrakt, dass es die Menschen verstehen. Im Unterschied zum Ibiza-Video, wo man halt Figuren sieht, wie sie gefilmt werden und sich daneben benehmen, ist dieses Thema Inseratenkorruption ein abstraktes Thema, wo es eigentlich nur Gewinner gibt, nämlich politische Parteien und Medien, die gewinnen und die Bevölkerung zahlt ihre eigene Desinformation über Steuergeld.
Ihr habt sich das ja angeschaut, nicht? Ob es einen direkten, ob nachweisbar, empirisch nachweisbar ist, ein Zusammenhang zwischen Inseratengeldeinwurf der öffentlichen Hand und der Tonalität in der Berichterstattung.
Wir haben uns das per se nicht angesehen, aber andere Medienwissenschaftlerinnen haben sich das
oder angesehen. Oder Daniel, richtig, ja.
Genau, es gab schon diese Studien auch um den Wahlkampf 2008 von einer Politikwissenschaftlerin, Jetzt fällt mir gerade
der Name nicht ein. Anonym.
Genau. die haben das damals schon im Jahr 2000, für den Wahlkampf 2008 bewiesen, dass je mehr Anzeigen man in gewissen Tageszeitungen, heute zum Beispiel, oder Tageszeitung Österreich schaltet, umso besser kommen die Spitzenkandidatinnen weg. Und das sieht man jetzt, oder hat man jetzt auch gesehen für den 2017er Wahlkampf.
Das Lustige ist, in Deutschland wäre das undenkbar, dass man sagt, ja, man gibt jetzt vom Ministerium dem Julian Reichelt oder wem anderen ein Geld. Oder
sagt, es gibt dieses ganze System ja überhaupt nicht. Es wurde jetzt ja letztes Jahr mal wieder überlegt von Altmaier Wirtschaftsministerium, ob man nicht doch mal für die Digitalisierung, für den ja inzwischen doch relativ kompliziert gewordenen Vertrieb, der ja lebenswichtig ist für Zeitungen vor allem, Fördermittel bereitstellt. Dann gab es so einen Streit darüber, wie viel, wer, warum nicht. Und zum Schluss ist das Ganze wieder im Sande verlaufen. Und ich kann nur sagen, mir wird immer wieder der Vorwurf gemacht, ich würde die deutsche Medienlandschaft idealisieren. Was wahrscheinlich stimmt, und ich entschuldige mich hiermit schon im Vorhinein, aber also eine Debatte wird zumindest in unserem Haus sozusagen andersherum geführt. Bei uns wird immer wieder in der großen Konferenz diskutiert, Achtung, sind wir zu einseitig mit einer Richtung, müssen wir unsere Meinungsvielfalt diversifizieren, laufen wir Gefahr, so auszusehen, als würden wir eine Kampagne fahren, und dann wird aber ganz schnell sozusagen, werden die Zügel wieder angezogen. Und hier habe ich das Gefühl, geht es ganz gerne mal in die andere Richtung, weil es sich eben aufgrund sozusagen der Gegenfinanzierung anbietet.
Wir haben die höchste Parteienfinanzierung der Welt, Herr Mayer.
Ja, ich würde jetzt gerne noch ein Stichwort aufgreifen, das Sieg in unkritischer Öffentlichkeit. Ich glaube nicht, dass man das Verhalten der Öffentlichkeit in dieser Inseraten-Affäre damit begründen kann, dass das zu abstrakt ist. Wenn ich Sie erinnern, nach dem Ibiza-Video war eine Woche später die EU-Wahl. Strache, Hauptdarsteller im Ibiza-Video, hat 44.000 Vorzugsstimmen, glaube ich, oder noch mehr. Und die FPÖ hat praktisch nichts verloren. Mhm. Also es geht auch, wenn es ganz konkret ist, den Leuten hinten vorbei.
Ich glaube, es gibt eine so unfassbare Gewöhnung an diesen Zustand.
Ja, unglaublich.
Weil Sie vorhin gesagt haben, es erstaunt Sie, dass Ihre Freunde immer noch sagen, oder Bekannten sagen,
viele, nicht alle, Tutte. Aber...
Aber auch das ist ja sozusagen jahrzehntelanges Training. Und die ÖVP ist in der Nivellierung dieser Gegenargumentation oder der Argumentation unfassbar gut.
Ja.
Jetzt haben wir die höchste Parteienfinanzierung der Welt, haben pro Kopf die höchsten Inseratenausgaben, zumindest in Europa. Trotzdem gibt es dann die Notwendigkeit, dass man Parteien so finanziert, dass man wie im Falle von Frau Horten knapp unter der 50.000 Euro Meldegrenze in den Rechnungshof bleibt und heute halt auf 49.000 Euro pro Monat den Dauerauftrag des Taschengeld sozusagen begrenzt. Dann hat man Zuwendungen über Personal, ist bis heute völlig üblich und normal, dass die Industriellenvereinigung politisches Personal von Parlamentariern in Brüssel bezahlt. Und trotzdem sagt keiner, naja, das sollte man jetzt irgendwie überlegen. Ist das einfach sozusagen Ausdruck des österreichischen Schlawinertums, dass man sagt, naja gut, wenn wir dort waren, dann darf man das wahrscheinlich auch machen. Ist es tatsächlich wahrscheinlich so einfach oder woher kommt diese Erklärung? Oder die sind alle gleich? Oder?
Also ich glaube, dass in der Vergangenheit weder die SPÖ noch die ÖVP Interesse daran hatten, das zu ändern. Die waren beide beteiligt, waren beide Nutznießer.
Täter beide, ne?
Täter und Nutznießer auch. Die Sozialpartnerschaft hat natürlich eine dicke Decke über das Land gelegt. Die ÖVP und die SPÖ hatten im Parlament, glaube ich, über 90% der Mandate. Die Sozialpartner haben sich alles ausgehandelt und was die ausgehandelt haben, hat das Parlament beschlossen. Und das hat in der Bevölkerung offenbar den Eindruck erweckt, sehr wurscht, sie machen eh, was wollen. Wenn es uns nicht schlechter geht als jetzt, dann passt das schon irgendwie. Ich meine, dass die bei diesen gekauften Inseraten, die uns allen in die Tasche greifen, weil sie ja Steuergeld verwenden dafür, nicht Parteigeld, sondern Steuergeld, das empört mich, und zwar seit ich mich erinnern kann, aber das ist den meisten, naja.
Und das Spannende ist auch, und das ist ein Unterschied zu Deutschland. In Deutschland ist es seit 1977 verboten, dass in Wahlkämpfen die Regierung verstärkt inseriert. Wir sehen das in Österreich just in dem Quartal vor Wahlen. Es ist meist das dritte Quartal, Juli, August, September, weil bei uns wird entweder Ende September, Anfang Oktober gewählt. Und just in diesem Wahlquartal greifen die Ministerinnen und Minister in die Steuergeldtöpfe in den Ministerien und schalten damit Inserate. Das ist in Deutschland verboten seit 1977. Damals haben das SPD und FDP gemacht und CDU, CSU haben dagegen geklagt und haben noch vom Verfassungsgerichtshof Recht bekommen. Das heißt, was in Deutschland seit 44 Jahren mit einem Verfassungsurteil nicht mehr möglich ist, ist in Österreich gang und gäbe, um just in dieser Zeit, wo es für Politikerinnen und Politiker um alles geht, dort brauchen sie das Geld und dort schießen die Ausgaben in die Höhe. Und nur noch ganz kurz, warum das so demokratiepolitisch heikel ist und unfair ist, weil die Opposition natürlich keinen Zugang hat zu diesen Steuergeldtöpfen in den Ministerien. Und was daran noch quasi alles an einem Rattenschwanz und anderen Problemen hält, dass man dafür bessere Berichterstattung bekommt, wie man jetzt gesehen hat im Fall Hause Fellner. Aber auch, stellt sich auch eine andere Frage, normalerweise ist es so, dass private Unternehmen sich Rabatte ausverhandeln. Das heißt, ein Inserat kostet laut Listenpreis 10.000 Euro. Wenn eine Supermarktkette zu einem Medienmacher oder zu einer Anzeigenabteilung hingeht, werden da Rabatte verhandelt.
50%.
Und das ist noch nicht genau untersucht worden und der Rechnungshof sollte sich das einmal auch anschauen. Wie hoch sind die Rabatte, die öffentliche
Null.
Stellen?
Null. Ich habe erst eigene Erfahrung, wenn ich was einkaufe für Kunden, da gibt es bestimmte Kunden, alle aus dem öffentlichen Bereich, die sind bei der Tageszeitung Österreich ganz klar eingeteilt in Rabattstufen. Und mir wurde gesagt, nein, bei dem Kunden, wortwörtlich, bei dem Kunden gibt es keinen Rabatt, der Rabatt ist im Heft. Also jetzt, das ist nicht so, dass das jetzt besonders, also ich brauche jetzt kein Interpretationsseminar wahrscheinlich zu halten, was damit gemeint war. Aber so läuft es und die öffentliche Hand, und das ist das Problem, nicht nur, wofür wird das Geld ausgegeben, sondern was bekomme ich dafür? Und wenn es jetzt so ist, dass es marktüblich, weil oft die Marktüblichkeit in der Juristerei sozusagen die Richtschnur ist, wenn alle anderen 40-50% Rabatt bekommen und einer nicht oder die öffentliche Hand nicht, dann muss ja eine Gegenleistung anderer Natur erfolgen. Oder ich wäre sowieso in der Untreue, weil ich wahnsinnig schlecht verhandelt hätte oder nicht ausgeschrieben habe. Ne? Aber auch das ist akzeptiert. Wenn man in den deutschen Vergleich, nämlich um wieder zu Frau Kalbert zu kommen, wenn man ein Verbot macht, für Ministerien zu inserieren, muss man ja die Gegenfrage stellen, sozusagen, wenn Ministerien in einer Boulevardzeitung massiv inserieren. Wofür eigentlich? Ne?
Also, das frage ich mich auch immer.
Ne? Wofür?
Ja, das frage ich mich schon lange. Ja.
Was ist das Kommunikationsbedürfnis, das erfüllt wird?
Ne? Ich finde ja, das kann man alles nicht über, man kann es nicht über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es ein berechtigtes Interesse an Informationen. Gehen Sie sich da und da impfen. Kaufen Sie das Klimaticket, es kostet für Early Birds so und so viel. Bla, muss ich euch nicht erklären. So, es gibt so natürlich, es gibt ein legitimes Interesse. Nur die Beschreitung des legitimen Interesses ist so massiv. Und das beste Beispiel dafür fand ich wirklich, war so sinnfällig, die Werbung für das ökosoziale Steuerpaket vom Finanzministerium, was noch nicht mal beschlossen war und was natürlich mit türkisen Farben vom Finanzministerium in zahlreichen Medien beworben wurde. Das ist obszön, das tut mir leid. Also da frage ich mich auch dann, warum dagegen niemand klagt, weil das ist Veruntreuung von Steuergeldern, zumindest bevor das Ding beschlossen ist. Sage ich jetzt mal, ich hoffe...
Na, vor allem erklärt sich ja nicht, warum gerade in Zeiten von Wahlen das Informationsbedürfnis so groß sein soll. Ne?
Ich würde übrigens noch was anderes gerne einfügen, was mich auch immer beschäftigt und um den Topf noch so ein bisschen aufzumachen oder den Deckel noch mehr zu heben. Ich glaube, dass ein Teil des Problems dieser massiven Beharrungskräfte und dieses wir gucken immer alle weg, auch daran liegt, dass in diesem Land die Ministerien, also die Regierungsarbeit, ja so extrem durchsetzt ist mit Parteiarbeit. Das ist etwas, was mich auch immer fasziniert, dass die Generalsekretäre, die ja in der Regel politisch besetzt sind, parteipolitisch besetzt sind, Durchgriffsrechte haben, beispielsweise. Oder dass natürlich die Pressesprecher parteipolitisch besetzt werden, aus den Niederungen der Partei kommen. Auch das, ein Ministerium in Deutschland würde sich im Medialfall, weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich nie gefragt wurde, aber viele Kollegen, einfach prominente Kollegen holen, die dann fürs Verkehrsministerium, fürs Umweltministerium sprechen. Die sind aber nicht schon mit einem Parteibuch geboren. Und auch diese, das hat so eine Einbetonierung von Interessen zur Folge, die auch selten hinterfragt werden. Als ich das erste Mal vor Jahren dieses Knittelfelder Buch las, Inside Türkis, der das ja ganz gut erklärt hat, wo, Klammer auf, ich immer noch rätsele, warum es das einzige Buch ist bisher, das wirklich in die Tiefen geht und auch ja nicht wirklich in die Tiefen ging, sondern aber immerhin. So, und der beschreibt das ja, wie diese Generalsekretäre reingeschoben wurden, gerade auch unter Kurz, um sozusagen diesen Apparat zu stabilisieren. Und auch das wird nicht, daran wird nicht gerüttelt und solange daran nicht gerüttelt wird, erhält sich der Apparat selbst.
Naja, man hat ja die Bürokratie schwer beschädigt, nicht? Man hat ja unter dem Titel Abschaffung der Pragmatisierung hat man die Sektionschefs und die Leitungsfunktionen befristet bestellt. Was heißt das? Wer wieder bestellt werden wird, wird die Hand nicht beißen, die die Unterschrift leistet unter seine Bestellung. Und ich halte das für eine Katastrophe, aber das hat man nicht sehen wollen. Oder
muss man fairerweise umgekehrt sagen, früher hast du Situationen gehabt, wo wirklich absolut los.
Da hat es Mittel gegeben im Dienstrecht, da hat es Mittel gegeben, Leistungsfeststellung hätte man können machen, wurde nie gemacht. Ich glaube einmal im Jahr höchstens im Bundesdienst.
Ja, vielleicht also, muss man den Tag erwischen, an dem gerade in einmal im Jahr Leistung erbracht wird. Vielleicht ist das
die Möglichkeiten bestehen, da hat man sie nicht genützt.
Aber das heißt, diese Verpolitisierung der Kabinette, das ist ja in Österreich immer so gewesen, dass sozusagen ein rotes das Landwirtschaftsministerium seit 1986 in der ÖVP hat. Mhm. Also Christian Hafenegg hat letzte Woche gesagt, wenn du das einmal umdrehst und ein bisschen schütteln würdest,
da fiel einiges. Es geht ja nicht nur um die Kabinette, es greift ja quasi ins Personal.
In die Bürokratie hinein.
Die Verwaltung selbst.
Aber dieses Kabinettunwesen hat begonnen, soweit ich mich recht erinnere, 1970 mit der Kreisky-Regierung, die natürlich zum Teil tief schwarz eingefärbte Ministerien übernommen haben und gesagt haben, vielleicht kann man sich auf die doch nicht verlassen. Vielleicht müssen wir da etwas dazwischen schieben. Aber das waren 4-5 Leute, die gehabt haben. Und jetzt haben die 20, 30 und noch mehr.
Allein 56 Leute bei Social Media im Kanzleramt. Das ist mehr als Profil und News zusammen überhaupt Redakteure hat.
Genau. Und dann können wir natürlich hier sitzen und die ganze Zeit darüber jammern, dass sich nichts ändert und immer wieder feststellen, was wir ja alle immer wieder feststellen, wir Journalisten, es gibt sozusagen eine Win-Win-Situation, es gibt eine Einbetonierung der Parteipolitik. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun? Zum einen sind natürlich jetzt, denke ich, die Grünen in der Beweisnot zu sagen, wir spielen das nicht mehr mit, es geht ums Transparenzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, was auch alles, zum Beispiel, was ist eigentlich aus dem, wir trennen uns im Finanzministerium vom Glücksspielgesetz. Und so geworden, habe ich auch länger nicht mehr von. Und dazu gehört natürlich auch dieses Medientransparenzgesetz, was die NEOS jetzt eingebracht haben. Ich bin gespannt, ob das die Grünen mitbefördern. Das ist das eine. Das zweite, Rechnungshof, Kraker, die jetzt ja das Parteienfördergesetz, ich weiß, so heißt es nicht, aber Parteienfinanzierungsgesetz, Reform eingebracht hat. Großartig, ich habe es überflogen, habe gedacht, endlich mal jemand, der hands-on sich wirklich damit befasst. Ich bin gespannt, ob jetzt auch die ÖVP, die sagt, wir machen alles neu, sich darauf festlegen lässt.
Ich muss den Optimismus dämpfen.
Das war eine Frage.
Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben bei diesem Volksbegehren 72 Fragen an alle Parteien gerichtet, ob sie dem und dem zustimmen. Nachdem der Kurz als Erster gesagt hat, da ist sehr viel Gescheites drinnen und das ist gut, da haben alle anderen Parteien auch gesagt, ja, das ist sehr super.
Das waren die ersten beiden Unterstützer, Andreas Hanger und
Sebastian Kurz. Genau. Also wir haben 72 Fragen an die Parteien gerichtet. Unter anderem war eine, dass man die Beweismittelunterdrückung im Untersuchungsausschuss so strafbar erklärt wie bei Gericht. Ganz einfache Sache. Die NEOS haben einen Initiativantrag eingebracht, der wurde von den Grünen und von der ÖVP einmal aufgeschoben. Man muss das noch vertieft beachten. Ich weiß nicht, was man vertieft beachten muss. Wenn dort steht, Untersuchungsausschuss des Nationalrats, gilt dasselbe wie bei Gericht.
Ist nicht so kompliziert, oder?
Nein.
Also, wie ist es mit Strafen, mehr Änderungen der Strafen, weil die Kollegin Kalwey gesagt hat, Parteiengesetz, ne? Ich meine, du hast ja jetzt bei den Wahlkampfkosten das Spiel, das 2017 getrieben wurde, war ja 7 Millionen Grenze, 13 Millionen ausgegeben, 600.000 Euro Strafe.
Wird eingepreist.
Ich meine, das ist das beste Geschäft überhaupt. Kann man nicht eigentlich hergehen und sagen, Entschuldigung, Wahlen sind das Hochamt der Demokratie. Also wir haben hier nichts Höheres. Haben wir nicht. Also gibt's nicht. Wenn ich das manipuliere, ich frisiere Umfragen, ich kaufe Berichterstattung, ich überschreite die Wahlkampfkosten massiv und verschaffe mir dort nona nicht einen massiven Vorteil im Vergleich zu meinen Mitbewerbern. Da müsste es eigentlich für die Verantwortlichen Gefängnisstrafen geben.
Ja, bin ich auch der Meinung. Ja.
Ist ja auch in Frankreich so.
Das ist ein
ja, sehe da, genau.
Sarkozy. Ein Tiefschlag in die Demokratie, wenn man also den Wählerwillen verfälscht.
Also Frau Krakheit hat ja vorgeschlagen, wenn ich mich nicht täusche, also jetzt nicht bei Wiederholung, im Wiederholungsfall, aber die Strafen massiv hochzulegen, das Hineinschauen zu erleichtern, damit natürlich auch die Nachvollziehbarkeit zu erleichtern, etc. etc. Wäre ja schon mal ein Anfang. Und natürlich die Tatsache, dass die Bilanz 2019 der ÖVP immer noch nicht fertig gelesen ist, spricht für sich.
Ja, weil es da ja darum geht, was rechnest du als Sachleistungen in einen Wahlkampf hinein? Und wenn die Gewerkschaft zum Beispiel Veranstaltung für Christian Kern gemacht hat, war das genauso unzulässig, wurde ja festgestellt vom Senat im Kanzleramt.
Richtig, ja.
Zu Recht, wie ich finde. Ja. Und genauso ist es wissen, dass jetzt, wenn der Herr Kurz Wahlkampf macht, und wie ist das mit den Agenturen, die im Ministerium Aufträge bekommen, haben die dann diese Leistungen auch an die Partei verrechnet oder gab es hier sozusagen unbare Gegenleistungen? Das sind doch die Dinge, die ja, man anschauen muss.
Zweifelsfragen werden immer auftauchen, aber unser System ist wesentlich zu stumpf. Das ist gar keine Frage.
Was müssen wir machen?
Nichts. Ja, strengere Strafen zum Beispiel.
Und viel mehr Transparenz. Also nicht mehr nur, dass der Rechnungshof und die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungshofs da reinschauen dürfen, sondern vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger. Nehmen wir Beispiel Schweden, wo man quasi eigentlich in die SMS-Kommunikation eines jeden Bürgermeisters oder einer jeden Bürgermeisterin darf hier quasi, wenn das eine dienstliche Kommunikation ist, jede Journalistin, Journalistin darf sich das vorlegen lassen, was die über ihre Diensthandys, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen, hier kommunizieren, ob es hier Absprachen gibt bei der Flächenwidmung eines Grundstücks etc. etc.
Also, und die Frage ist, was hat die Öffentlichkeit mit 2.500 Fotos von Herrn Schmidt für einen Erkenntnisgewinn gehabt, wenn die öffentlich einsehbar gewesen wären? Das stelle ich mir sehr lustig vor.
Die haben am Diensthandy nichts verloren.
Aber man darf ja nicht vergessen, dass das, was da jetzt rausgekommen ist, Kommissar Zufall zu verdanken ist. Nein, nur beziehungsweise Heinz-Christian Strache zu verdanken ist, etc. Wäre Ibiza nicht passiert, hätte man nicht in diese Chats hineingesehen, hätte man nicht gesehen, hoppala, da wurde eigentlich eine Wahl mit, so wie du es aufgezählt hast, manipuliert oder zumindest versucht zu manipulieren.
Wie geht es jetzt eigentlich weiter zum Beispiel mit dieser Gesetzesvorlage? Geht das jetzt? Das geht ja nicht automatisch in die Begutachtung zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal bei diesem Parteiengesetz sind, sondern das kann man sich anschauen, kann es zur Seite legen, sagen,
das nice try. Das wird den Ausschuss einbringen, ne? Das ist die Regel, sozusagen
ist es im Ausschuss zugewiesen. Es ist jetzt einmal vertagt worden. Ja. Es ist im Ausschuss, aber es ist jetzt einmal vertagt worden, weil es vertieft untersucht werden muss.
Auch wieder.
Wie schaut es denn bei den anderen Fragen von euch aus? Weil ihr habt ja tatsächlich mehrere Punkte, die ihr fordert. Ich glaube, es gibt kein Volksbegehren, das immer so umfangreich war. Mir hat einmal ein berühmter Verfassungsrechtler namens Heinz Mayer gesagt, vor 15 Jahren oder 20 Jahren, als ich ihn gefragt habe, wie ich das formulieren muss beim Abfang ihrer Volksbegehren. Nein, es muss eindeutig sein. Okay, gut, hätte ich auch mal eine schreiben sollen. Das Volksbegehren, das läuft jetzt und fordert ja sozusagen von Ende der Inseratenkorruption über Cooling-off-Phasen, wenn man öffentliche Ämter hat, so gut wie alles, was es braucht, um Österreich sauberer zu machen. Die typische österreichische Reaktion ist darauf immer, wir finden das ganz klar, was du machst, Heinz, das ist ganz toll, aber weißt du, wir warten eh dafür, aber er oder sie, so ungefähr, das geht nicht. Ist das bis jetzt die Erfahrungshaltung? Oder?
Also alle Oppositionsparteien und die Grünen haben bei fast 90% unserer Fragen zugestimmt. Sind grün. Ja, also ja, dafür sind sie. Die einzige ÖVP hat, glaube ich, nur zwei Fragen mit Ja beantwortet. Alle anderen, gelb, schauen wir einmal.
Was ernsthaft? Ja.
Man weiß ja, was in Wien viel? Das heißt.
Von wie viel Fragen?
Von 73.
Von 73 zwei?
Man kann das auf der Homepage nachschauen. Also das ist alles publiziert. Auf unserer Homepage.
Antikorruptionsbegehren.at.
Ja, genau.
Ist das auch ein Indiz dafür, dass die Einsicht bei der ÖVP-Frau wird erst reifen muss, dass man, wenn es nicht Game Over ist, zumindest in der Nähe davon ist, wenn man nur zwei von 72 Fragen der wohl führenden Verfassungsrechtler, Korruptionsbekämpfer, Martin Kreutner ist bei euch im Volksbegehren.
Das ist der Führende.
Ist der Führende?
Der Führende.
Ja, zwei Führer sozusagen. Ne? Meier, Kreutner ist super. Das ist doch, da fällt es doch an Einsicht.
Naja, wie der Österreicher sagt. Ja, natürlich. Ja. Also die Frage ist ja nur, gibt es sowas wie eine Realitätsverweigerung? Gibt es tatsächlich oder gibt es vor allem eine Bunkermentalität und überlagert sich das? Das ist mein Eindruck. Dieses Gefühl, sie haben uns jetzt unseren schönen Erfolg weggenommen. Wir waren doch gerade auf der Gewinnerstraße und Basti hat es alles so großartig gemacht. Und jetzt müssen wir uns für Zeugs rechtfertigen. Und das Zeugs ist teilweise üble Nachrede, teilweise völlig aus dem Zusammenhang gerissen, teilweise völlig überzogen und vor allem leider wirklich ärgerlich, weil es uns die Macht kosten könnte. So, und ich kann natürlich da nicht reinschauen. Ich sehe jetzt gerade die Anzeige gestern in Tirol, in der Tiroler Tageszeitung von diesem Arbeiterkammerchef ÖVP immerhin, der von einem österreichischen Putsch spricht, so nach dem Motto, das ist jetzt doch noch der nächste Gedanken- oder Rechtfertigungsversuch. Wir wurden überrannt, wir konnten nichts dafür. Das finde ich besonders charming. Es gab in der ÖVP einen türkisen Putsch. Ich glaube aber auch, dass sich diese Sichtweise nicht durchsetzt, sondern dass sich diese Bunkermentalität, die wollen uns unseren schönen Erfolg wegnehmen, sehr, sehr, sehr lange halten wird. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht in letzter Konsequenz sich auch an diesem Punkt, nicht nur bei der ganzen Debatte um die Inserate, so eine Art, naja, jetzt sind wir schon wieder in der Normalität, jetzt machen wir mal weiter, Dings.
Ja, und dann kommt entwickelt. Der Salzburger Landeshauptmann, kritisiert die Kritiker und sagt, die tragen die Moral wie eine Monstranz vor sich her.
Unter dem Baldachin.
Ja, unter dem Also erstens einmal ist der Vergleich Monstranz für einen Salzburger nicht wirklich passend, glaube ich, wenn er das so sagt. Und dann denke ich mir, das war doch eigentlich jemand, den man ernst nehmen konnte bei der ÖVP.
Ja, Vergangenheitsform.
Ja, ne? Naja, aber selbst der ist zu solchen Äußerungen bereit in der Situation.
Ist er nicht ausgeschlossen?
Da lügt der Kurz die eigene Partei an, indem er Umfragen frisiert, die den Parteiobmann schlecht machen.
Attackiert den Parteiobmann, während seine Tochter...
Attackiert den Parteiobmann, verhindert, dass der erfolgreicher wird, sondern hält ihn noch nieder, frisiert Umfragen oder lässt Umfragen frisieren, die den noch niederschreiben, täuscht die eigene Partei und den Parteiobmann und den Wähler. Und das ist alles wurscht.
Ich glaube, von außen gesehen, aber ich verstehe zu wenig von der ÖVP, ich kenne sie nicht wirklich, habe ich immer den Eindruck, dass da die Angst vorherrschte, dass unter Mitalena Kern so eine, wir rücken in die Mitte, es gibt eine linksliberale Achse, Kinderbetreuung, Kindergartenanspruch, yes, das Maria, wo kommen wir denn da hin? Bildungsreform, wo kommen wir denn da hin? Also
ein geiles Programm, war Thomas Schmidt, ne?
So, genau. Und das hat so ein bisschen was von dieser Merkelisierung der CDU, die ja auch in der Union viele nicht gutierten, weil sie gesagt haben, das rückt uns zu sehr in die Mitte, wir verlieren den rechten Rand, wir verlieren sozusagen das Nationalkonservative. Und gerade die Haslaus, die Blatters, diese Landeshauptleute, die ja aus einem sehr konservativen Topf immer ihre Klientel geholt haben, die haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, da rückt etwas nach links, was mit ihnen nichts mehr zu tun hat. Und diese Verhinderung war möglicherweise schon damals in ihrem Sinne und ist es jetzt immer noch.
Also Platte und Haslauer würde ich nicht...
In einen Topf werfen?
Nein.
Okay.
Ich glaube, der eine ist Jurist, der andere ist nur Kieberer. Das ist Standesdienst.
Nicht nur. Aber Haslauer ist eigentlich...
Großingenieur gewesen.
Schon ernstzunehmender Politiker.
Der Vater also, bereits Landeshauptmann gewesen, er selbst verdient, kam auch glücklich an die Macht durch einen Skandal, muss man ehrlicherweise sagen, nach Gabi Burgstaller.
Ja, genau.
Aber selbst die haben ja in Wahrheit, es gibt ja das, Sie sind mehr Lateiner als ich, Herr Professor, aber dieses Verschuldens, Auswahlverschulden, ne? In Elegendo.
Culpa in Elegendo,
genau. Die haben mir den ausgesucht, die mit denen wie einen Heiland sozusagen. Und gesagt, der richtet jetzt alle Probleme, weil der kann, der sitzt da.
Aber wer konnte denn das jemals alles. Glauben, bitte?
Aber dass das stimmt. Geht. Das stimmt, das ist doch Geschichtsklitterung. Ich führe jetzt hier so das große Wort, Entschuldigung. Aber der war 24, als er Staatssekretär wurde. Er wurde von Spindelegger damals ausgesucht. Er saß da in seinem Büro im irgendwie vierten Stock, war freundlich zu jeder Putzfrau und wurde, was ich jetzt nicht ironisch meine, sondern wirklich, er war damals wirklich wahnsinnig rührend im Umgang mit seinem Personal und wurde von den Grünen und von allen anderen irgendwie als liberaler Reformer gefeiert, aber nicht von der eigenen Partei. Da waren die Widerstände massiv. Und er hat doch im Grunde letztlich in einer Art von, und insofern ist die Idee von dem Putsch war gar nicht so falsch, mit seiner Klick, wie man in Österreich sagt, schon und der Unterstützung aus konservativen Parteikreisen im Grunde seine Macht erweitert, seinen Einfluss erweitert. Das war doch nicht so, dass da plötzlich alle hinter mir riefen und seit der 6 oder 27 ist riefen, der Mann ist großartig. Ich meine, das ist ein Weg von Jahren gewesen, in denen er auch wirklich dazugelernt hat und man muss es ja leider auch sagen, mit seinen Techniken gut war.
Ja. Wir hätten einen Psychologen ändern sollen, weil ich denke mir immer, wenn jemand sich ins Fernsehen setzt und so faktenwidrig, Sie haben gesehen, das Wort einfach benannt, wie wir es nennen, nämlich lügt, das musst du ja können. Also ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ist kein Problem für mich, ich kann jeden Tag ins Fernsehen gehen und erzähle ich eine Lüge und dann fordere ich noch dazu, als Spitze der Heuchelei, wir haben einen neuen Stil, wir wollen andere nicht anpatzen und es ergibt sich ja jetzt durch die Veröffentlichung und sozusagen nicht ein leicht anderes Bild, sondern das absolute Gegenteil.
Richtig, ja.
Ich frage mich immer, wie man persönlich gestrickt sein muss, dass sich das ausgeht.
Ich glaube, das ist ein Phänomen. Also ich kenne schon Leute, die gut lügen können, aber in der Konsequenz und in der Härte, wie er das kann, das kenne ich nicht.
Tatsächlich nie so Nein. untergekommen?
Nein.
Na, jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist
also permanent?
Aber das klingt jetzt so, als wenn das alles unfassbar diabolisch gewesen wäre. Das sind gute Machttechniken, gut gelernt, gute NLP-Techniken, gut aufgesagt. Schlau ist er auch. Also gutes Training, würde ich sagen.
Kann man sich so einfach machen? Weil ich denke mal, wenn ich nur kurz jetzt, was ich im Kopf habe, 18 Milliarden Steuerentlastung, wo damals jeder gesagt hat, ja, vielleicht gehen 7, 8, aber 18 Milliarden, dann die Freiheitlichen sind raus mit 14, der Kurz mit 18. Wir müssen das Pensionssystem unbedingt reformieren für die Jungen, sonst kriegen die Jungen keine Pension mehr. Wir müssen schauen, dass wir mit dem Rechnungshof stärken, als es diese Kooperationsgespräche mit Irmgard Gries und Matthias Strolz gab über gemeinsame Wahlplattformen. Wir müssen die kalte Progression abschaffen. Wir müssen den Wirtschaftsstandort stärken durch Abbau von Bürokratie etc. pp. All das, was diese Leute sich ja erhofft haben, viele davon, jetzt sage ich mal nicht die plumpen Ausländerhasser, sondern die sagen, ja, Österreich ist so verkrustet, da muss man jetzt einmal reinfahren. Das wurde ja von allen Dingen am meisten überhaupt nicht diskutiert bis jetzt, dass hinter der ganzen inhaltlichen Ansage ja nichts anderes war als Luft.
Ja, aber das müssten ja zumindest die Parteigranten in der ÖVP verstanden haben. Die müssten das doch sehen, oder?
Denen wird es wurscht sein, solange
die
Umfang
passt. Naja, die werden auf den Zweifel sagen, dann kam die Flüchtlingskrise dazwischen, dann kam die Corona-Krise dazwischen, was ja auch durchaus sachliche Argumente sind. Also ich meine, die großen Entlastungen, die großen Reformen sind nicht nur in Österreich in den letzten Jahren, vielleicht hier etwas mehr, weil es gut geübt ist, aber die großen Reformen sind in anderen Ländern ja auch aufgeschoben worden. Man hat ja auch im Grunde erstmal sich selber dafür beieinander bedankt, dass man einigermaßen durch diese zwei Krisen gekommen ist, egal wie man die nun bewertet. Die Flüchtlingskrise ist nochmal ein anderes Thema. Die wurde immer wahnsinnig aufgebauscht. Aber das waren natürlich auch Themen, die alles andere verdrängt haben.
Naja, aber die Krisenkommunikation in der Corona-Zeit, die war doch vielleicht in den ersten 4 Wochen, hat man gesagt, okay, das ist jetzt notwendig. Aber dann hat man doch gemerkt, das wird alles benutzt, um Marketing zu machen.
Und zwar von allen Beteiligten.
Von allen Beteiligten. Und der Innenminister kommt mit der Flex, kündigte martialisch an, der Kanzler...
Angelo kam mit ungeflexten Zetteln jede Woche.
Der Kanzler sagt...
Na, heute Pandemie ist gemeistert.
Pandemie ist gemeistert und dann... Das ist unglaublich. Und das war alles falsch. Sputnik ist bis heute nicht da.
Obwohl ja, aber nächste Woche, wir nicht, aber wurde angesagt.
Ja, aber ein bisschen hetzen gegen die EU gleichzeitig, Impfstoffbasar und so weiter. Und wir sind mit dem grünen Pass auch schneller als die EU. 14 Tage schneller waren wir, aber er hat nicht funktioniert. Also waren wir dann doch wieder mit der EU. Also.
Und dass diese inhaltlichen Versprechen nicht als das oder das heiße Luft quasi auch wirklich bezeichnet werden und bei den Menschen, bei den Wählerinnen und Wählern ankommt. Ich meine, wir reden jetzt hier und wir konsumieren alle irgendwie Qualitätsmedien etc. Aber die breite Bevölkerung hat das vielleicht noch nicht so verstanden, dass es wirklich hier um heiße Luft gegangen ist, dass das alles Marketingmechanismen sind, weil die Information einfach von diesen drei großen Boulevardmedien, die erst recht wieder eingekauft ist. Aber ich nehme auch den Öffentlich-Rechtlichen in die Pflicht, weil hier quasi darüber nicht ordentlich berichtet wird und hier in die Tiefe gegangen wird und das, als nämlich diese heiße Luft quasi einfach aufgezeigt wird.
Ja, der ORF hat ein bisschen Verlautbarungsjournalismus betrieben.
Die Zeit im Bild 1 mit Hans Bürger war eine Satire-Sendung.
Ja.
Also die Analysen von Hans Bürger, wenn du das in einem Journalismus-Seminar herzeigst, dann musst du zuerst drüber schreiben, don't. Ganz groß wahrscheinlich.
Und gerade damit das, weil es eingangs gefallen ist, damit das eben nicht alles verhallt, was jetzt in dieser Inseraten-Affäre eigentlich publik geworden ist. Eigentlich wäre das Korrektiv in der österreichischen Medienlandschaft, wenn es strukturelle Korruption im Printmedienmarkt gibt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Mhm. Ich behaupte jetzt mal, wenn dazu es in Deutschland
da.
So eine...
Dazu wäre er da.
Wenn es in Deutschland im Printmedienmarkt so eine Korruption geben würde, würden die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender auf den Barrikaden sein und immer wieder darüber berichten. Bei uns kommt es im Öffentlich-Rechtlichen vor, wenn einmal die Werner-Faymann-Inseraten-Affäre zum Staatsanwalt wandert oder jetzt zum Staatsanwalt wandert etc., dann wird dann kurz darüber berichtet. Aber dieses strukturelle Problem, das über die Jahre besteht und so weiter, das verschwindet dann wieder aus der Berichterstattung.
Ich würde gerne noch eine Idee einbringen. Wir im Grunde brainstormen wir ja nur eigentlich, wie konnte das passieren die ganze Zeit und werfen jetzt eigentlich Ideen in den Topf. Ich würde noch eine Idee gerne in den Topf werfen, nämlich Kurz hat ja im Grunde nicht nur die Pandemie zu seiner Sache gemacht, sondern er hat im Grunde Politik zu seiner Sache gemacht. Er war unfassbar viel präsent, aus einer Mischung aus Eitelkeit und weil es gut funktioniert hat und weil die Leute ihn gern gesehen haben und weil er in der Partei der Einzige war, der es durfte, konnte, wollte. So. Und weil die Konkurrenz sich zu Tode geärgert hat. Frau Merkel zum Beispiel ist ja selten irgendwo. Ja. Die ist einmal im Jahr in der Bundespressekonferenz und ansonsten gibt sie, weiß ich nicht, zweimal im Jahr größere Interviews. Ansonsten hat die machen lassen, ja. Und hat relativ viel delegiert und hat das auch sehr bewusst getan. Hier war diese Konzentration auf einen jungen, hübschen Mann, der sozusagen uns die Welt erklärt hat, alles an sich gerissen hat und immer wieder den Eindruck erweckte, jedes Mal aufs Neue, alle zwei Wochen, er wisse, wie es geht. Auch das ist natürlich eigentlich eine Überwältigung, eine psychologische und eine Vereinnahmung, die auch nie wirklich hinterfragt wurde, weil alle haben sich immer an ihm abgearbeitet oder über ihn begeistert. Aber dass dahinter natürlich auch eine extrem kluge Taktik steht, nämlich alles auf eine Person zu fokussieren und alles andere bleibt im Schatten. Wir machen immer Witze über Frau Tanner und über Frau Raab und so, weil sie möglicherweise nicht über inhaltlich kompetente Interviews geben. Aber im Grunde sind diese Ministerien, abgesehen von persönlichen Scherzen und Memes, in ihrer Arbeit doch weitgehend unbeachtet geblieben.
Ja, ich weiß nicht, ob das sehr klug war. Was passiert, wenn diese strahlende Figur weg ist?
Das versuche ich auch gerade zu sagen, aber es hat so lange funktioniert, wie es funktioniert. Ja, ja. Und jetzt ist sozusagen die... Aber
der Haider war es wurscht, im Nachhinein gesehen. Da haben wir alle gesagt, dass der Haider gegen die Wand
fuhr. Da ist der Strache gekommen.
Dann kam Strache.
Da kam der Strache. So. Das wird ja das Spannende, wie es mit der ÖVP weitergeht. Die ÖVP wird sich ja den Kurz wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Denn jetzt droht das Strafverfahren. Also da ist die Zukunft nicht sehr, sehr lustig. Ob sie eine Alternative finden und was Kurz dann macht, ob der die ÖVP spaltet oder ob er am Rand bleibt, wo ausscheidet aus der Politik, wie die ÖVP umgeht mit dem Ganzen. Das kann eine Chance sein, das kann aber auch natürlich nach hinten losgehen.
Was glauben Sie?
Weiß ich nicht, ich kenne die ÖVP zu wenig, kann nicht beurteilen.
Was wünschen Sie sich?
Dass die ÖVP eine integere Persönlichkeit findet, die ein gewisses Auftreten hat in der Öffentlichkeit und in der Lage ist, eine Regierung zu führen oder zumindest in einer Regierung eine maßgebliche Rolle zu spielen. Ich glaube, man kann sich nicht wünschen, dass die ÖVP verschwindet. Das wäre, glaube ich, kein guter Weg für Österreich.
Opposition wäre mal okay vielleicht, ne?
Opposition ist okay, natürlich, ja.
Klar. Dringend notwendig wahrscheinlich, oder?
Im Moment wäre es wahrscheinlich angezeigt, ja.
Und trotzdem wird sich dann bei den Inseraten nichts ändern, weil nach der Feynman-Kiste hat sich auch nichts geändert. Im Gegenteil, von der Feynman-Zeit bis heute wurden die Ausgaben ja vervielfacht. Wir haben ja jetzt mit diesen 210 Millionen, also glaube ich, das ist ja etwas, das ist, ich meine, das sind 3 Milliarden Schilling in echtem Geld, wie man bei uns in Österreich sagt, manche. Aber das ist ja unfassbar, nur das wird sich nicht ändern. Die Stadt Wien sagt jetzt schon, naja, da gibt es ja Medienstrukturanalyse, das wird alles fair verteilt. Gibt es eine Chance, dass sich jetzt was ändert oder wirst du in 10 Jahren auch noch da sitzen, dann sozusagen von der HVB angeglichen an den Professor und sagen, na damals kannst du dich erinnern, wie wir da gesessen sind, der Verfassungsrechts-Hockenroll-Professor und ich, hat sich nichts geändert.
Also ich bin vom Grund auf einmal ein optimistischer Mensch, das heißt, ich sage einmal ja, es wird sich was ändern. Aber es sind dicke Bretter, vor allem, weil sie nicht auf die Bundesregierung beschränkt ist, sondern auch die Bundesländer trifft und eigentlich sind vom Wiener Bürgermeister bis zum Vorarlberger Landeshauptmann, die ja im Wesentlichen die Inseratensuppe auf Landesebene ähnlich kochen wie auf Bundesebene. Das System ist so weit verzweigt und das geht ja hinunter bis zur Imker-Zeitung oder wie auch immer. Es sind ja nicht nur die Politikerinnen, sondern auch die Medienmacherinnen, die aktiv quasi um Inserate keilen und auf jene Menschen, die Geld zu verteilen haben, zugeben und sagen, gib uns doch ein Inserat, damit wir unseren Journalismus oder unser Medium, sagen wir besser so, finanzieren können. Und ich glaube, es kann sich nur dann was ändern, wenn es wirklich eine Medienförderung gibt, die an Qualität gemessen wird und die nach oben geht und mehr höher dotiert ist, dann kann sich was ändern. und dass man einfach wirklich fordert, für jene Medien, die das Mediengesetz oder medienethische Grundsätze brechen, die sollten kein Steuergeld kriegen. Egal ob es für Inserat oder für Medienförderung ist, wenn ich hier quasi mit meiner Medienarbeit einfach Grenzen überschreite, dann kriegst du kein Steuergeld. Also das sollte eigentlich auch für mich Basis sein.
Ich habe meinen Optimismus verloren. Ich glaube, es wird sich nichts ändern, wenn nicht ein gewaltiger Druck aus der Öffentlichkeit kommt. Und der kommt nicht, fürchte ich.
Weil die Öffentlichkeit ja sozusagen direkt der Nutznießer in diesem Wechselspiel ist.
Wurscht.
These.
War immer so.
Warten nicht die Politiker in Wahrheit darauf, dass man das tatsächlich einmal gescheit gesetzlich regelt? Weil warum inserieren Politiker im Boulevard? Weil sie sonst umgebracht werden. Die Gegenthese gibt es ja, die Stadt Wien hat inseriert unter Renate Brauner. Wie wahnsinnig. Und die Renate Brauner wurde mit Meuchelfotos in der Kronenzeitung trotzdem über...
Weil zu wenig Zeit hat wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber kann es nicht sein, dass die Politiker in Wahrheit die größten Gewinner wären, wenn man die Inseratenkorruption abdreht? Weil sie dann nicht mehr das Gefühl der täglichen Erpressbarkeit haben?
Halte ich für eine steile These, weil es funktioniert ja leider auch trotzdem, selbst wenn es keine Inseratenkorruption gibt, siehe Bild-Zeitung, dann gibt es halt andere Methoden der Erpressung. Wenn du nicht mit uns ein Exklusivinterview machst, dann zeigen wir die Fotos von dir mit deiner Freundin, die wir gestern im Restaurant geschossen haben. Nona. Also ich glaube, das funktioniert immer und auch überall, nicht immer mit kriminellen Methoden, aber dann eben mit etwas subtileren. Und so
subtil ist das mit dem Fotobeispiel jetzt aber eh nicht.
Nein, das stimmt, aber so funktioniert es halt.
Ja.
Es ist ja völlig sehr billig und bekannt und alle Politiker haben immer Angst davor von im Grunde, aber wir reden ja auch hier von Boulevardmedien. Wir müssen ja auch darüber reden, dass es im Grunde drei ganz große Boulevardmedien gibt mit ein paar Ablegern ins bürgerliche Lager hinein, die auf einem bestimmten Ticket fahren. Und die nicht kritisch berichten und oder wenn dann nur sozusagen lustvoll kritisch berichten. Und das hat nicht natürlich auch mit der Inseratenkorruption zu tun, aber auch unabhängig davon mit der ganzen Struktur einer Medienlandschaft, die mit diesen Gratiszeitungen, die ja eher Altpapier ist als sonst was, aber doch natürlich die Köpfe flutet. Und das Zweite, was mich etwas mutlos macht, ist, ich habe vor ein paar Tagen im Falter diese spannende Reportage über die junge ÖVP gelesen. Und dann höre ich von Freunden, deren Kinder auch bei der Schülerunion sind, wo es ähnliche Tendenzen gibt, dieses Sektenartige, dieses Backwaren in Wien sozusagen, was da funktioniert, dieses erleuchtete, wir folgen unserem Anführer und wir stellen keine Fragen, Ding. Das ist natürlich auch eine Erziehungsfrage. Also der sozusagen die Lust am Anarchismus bei den unter 20-Jährigen suche ich hier bisweilen auch vergeblich.
Darf ich noch einen Punkt zu den Inseraten sagen, weil es eben so vielschichtig ist. Es gibt ja schon noch Inserate, die auch zur Parteienfinanzierung verwendet wurden und vielleicht noch immer werden, weil es gibt parteinahe Zeitungen auch oder parteinahe Verlage auch, wo, wie wir auch in unseren Recherchen gesehen haben, hier an dem Medientransparenzgesetz vorbei Beilagen, Inseraten in Form von Beilagen an parteinahe Verlage geschoben werden. Das sieht die öffentlich gar nicht, weil es nicht vom Medientransparenzgesetz erfasst ist. Und das heißt, diese Inserate spielen auf so vielen Ebenen. Da geht es nicht nur um Käuflichkeit der Berichterstattung, sondern da geht es zum Teil dann auch um Parteienfinanzierung, illegale Parteienfinanzierung. Wir reden jetzt quasi in der aktuellen Affäre, reden wir über diese gekauften oder mutmaßlich gekauften Studien mit mutmaßlichen Scheinrechnungen. Das Tolle ist bei Inseraten, du kannst immer irgendwie einen Kommunikationszweck argumentieren. Du kannst die, und damit ja, hast du aber...
Leistung belegen.
Genau, und du kannst sagen, wir mussten den Pensionistinnen erklären, dass sie ihre Pension bekommen, weil ein paar es vergessen haben. Man kann es irgendwie immer versuchen zu argumentieren. Und das Schöne an Inserat ist, man hat für jedes Inserat eine Rechnung. Man braucht sich gar nicht mehr wie bei diesen getürkten Studien oder bei diesen Studien Scheinrechnungen ausdenken, weil du hast quasi alles belegt. Und ein Kommunikationsziel, ein notwendiges, dass die Stadt Wien Freibäder hat oder dass
die Asfindungsstraßen nach Salzburg
baut und so weiter.
Überraschend.
Wunderbar.
Das ÖBB eine neue Lok gekauft hat.
Ja, aber das musst du wissen. Also das ist, ich glaube, für mich.
Und das Schlimme ist, dass die Medien nicht dagegenhalten, dass sich die Medien hier vor den Karren spannen lassen und dass es die drei großen Boulevardzeitungen machen, ist eh klar, aber das geht ja darüber hinaus.
Wir brauchen wieder sowas wie das ORF-Volksbegehren in den 60er Jahren.
Ja, aber jetzt macht sie ihr gerade ein Volksbegehren.
Ja, eben. Das aber war wie ja läuft das eigentlich? Bitte? Das läuft nicht gut, oder?
Also ist der oh ja, das läuft nicht schlecht. Oh ja, das läuft ja? gut, ja, ja.
Es ist ja jetzt nur in der Phase, wo man erst
unterstützt.
Zur Einleitung
also wir haben fast 70.000
Unterstützung. 8.800.
Die haben wir nach, glaube ich, 6 Stunden gehabt.
Und dann kannst du einleiten, ne?
Ja, ja.
Wann du einleitest, ist gesetzlich nicht geregelt.
Wir werden das einleiten, ne? Wahrscheinlich Anfang Dezember, so um den 9., 10.
Und dann brauchen Sie was?
Gibt es einen Termin innerhalb von 6 Monaten, eine Eintrittswoche genau, ja. festzulegen? Da müssen Sie sich gegen die Abfangjäger gekämpft haben, was
zufälligerweise... 9. Dezember ist der Antikorruptionstag weltweit und das ist ein schöner Tag.
Wir haben einbracht auch im Dezember oder Jänner und wir haben dann den Termin bekommen, 29. Juli bis 5. August, die Woche, wo statistisch gesehen am wenigsten Menschen im Land sind.
Ja, damit müssen wir natürlich auch rechnen.
Das sind auch so Dinge bei uns. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, dass man Volksbegehren kann man jetzt online mit Bürgersignatur, mit Handy unterschreiben. Unterstützungserklärungen bei Wahlen für antretende Parteien nicht. Da muss man in Österreich noch immer aufs Amt gehen. Das sind ja auch Dinge, wir müssen, deswegen die Analogie zum ORF-Volksbegehren und dazu Kreis geht, ein bisschen das Fenster aufmachen.
Richtig.
Und eine frische Luft einlassen. Ja. Und da müssen die Älteren genauso mithelfen.
Die Alten, ja, stimmt schon.
Naja, aber ich will höflich sein. Zumindest solange Leute zuschauen. Ja. Sonst hätte ich gefragt, was ist, gehen Sie noch 2 Legislaturperioden an meiner Seite aus? Das wäre die unhöfliche Variante gewesen. Aber es stimmt schon, was Calvert sagt natürlich, dass wir immer am Sudan sagen, es ist eh immer so. Jetzt erzählen wir da und sagt, ja, so könnte man es ändern und die Leute sagen, naja, jetzt wird der Sprit teurer.
Naja, und es herrscht so irgendwie das Bedürfnis, nur keine Wellen. Also kann Wirbel machen, Ruhe geben. Das ist ein Grundbedürfnis offenbar in Österreich. Wer kritisiert, ist entweder links oder überhaupt ein Krakeler, dem nichts recht ist. Aber dass man einen Kritiker ernst nimmt und sich vielleicht freut über Kritik und dass man beginnt nachzudenken, eigene Positionen in Frage zu stellen, weil jemand es kritisiert hat. Das ist zu intensiv, zu schwierig.
Ja, wir berichten immer über die Stadt Wien und dann sagt die Stadt Wien, naja, ihr müsst ja rechte Journalistinnen und Journalisten sein. Dann sagen wir, nein, wir kritisieren die Stadt Wien, weil wir die Stadt Wien so gern haben. Weil ich es gern da lebe und so weiter. Und deswegen bin ich ein großer Kritiker von dem, was da falsch läuft.
Ich glaube, dass man den Fehler nicht machen darf, dass man jegliche sachliche Dinge immer persönlich nimmt, weil dann sollte man in der Politik eigentlich nicht arbeiten. Ne? Weil du hast ja sozusagen eine wirkliche Verantwortung. Du sitzt da nicht drin, um deine eigenen Interessen sozusagen durchzusetzen, sondern wenn man politische Ämter ernst nimmt, dann eigentlich das, wovon man überzeugt ist. Ne?
Deshalb werde ich euch jetzt schocken und ich werde jetzt sagen, Andreas Hanger hat an einem Punkt recht. Das muss ich jetzt mal leider sagen. Er hat damit recht, dass... hat an einem Punkt recht, die Inseraten...
Sensationeller Cliffhanger, oder?
Ja, die Inseraten, wir haben es ja schon 5-mal gesagt, die Inseratenkorruption in der Stadt Wien ist skandalös, Punkt. So. Und natürlich wird da zurzeit nicht besonders begeistert gegraben. Natürlich müsste man eigentlich dann die Parallelrecherchen betreiben. Und wir schauen schon zurzeit ganz gerne in eine Richtung, mit gutem Grund, aber...
Wobei, ich würd tatsächlich bitten zu differenzieren wahrscheinlich, weil es ist beides Steuergeldverschwendung.
Ich habe nicht vergleichen, ich habe nur gesagt, man muss auch da nachgucken.
Aber der Punkt scheint mir der zu sein, der Wahnsinn besteht ja letztlich darin, dass ich mir als aufgeklärter Bürger und ich mich immer nur als Bürger verstanden im besten Sinn, ich lese eine Zeitung und dann sehe ich ein Inserat meiner Stadt, das ich selbst bezahle, wo drin steht, lade dir jetzt die Zu-Fuß-Geh-App der Stadt Wien herunter, weil dann bist du beim Zu-Fuß-Gehen glücklicher und du weißt, wie viel Kalorien du verbrennt hast, wenn du 300 Meter gegangen bist. Oder der Wiener Eislauftraum wird beworben oder irgendwelche. Ich muss nicht bewerben, dass das Gänseheifel gibt. Das ist, glaube ich, sowas wie Common Knowledge.
Ist sicher auch schon passiert.
Natürlich, ich habe es ja gesagt. Und das regt mich dann auf, sozusagen. Das eine ist, ich gebe Geld her, damit Bericht erstattet wird. Das andere ist, ich pflege halt irgendwie alle damit Ruhe.
Aber Entschuldigung, Rudi, da sehe ich, also wenn das System Fellner, ein Inserat für Berichterstattung bei der Bundesregierung und bei der ÖVP im Bund funktioniert, dann wird das bei der SPÖ in der Stadt Wien genauso funktionieren.
Natürlich, es funktioniert auch bei Mobilfunk. Wenn man jetzt sagt, wer sind die besten 3 Verfassungsrechtler des Landes? Und der Kollege Oehlinger legt ein Kuvert hin und der Meier, ne, das ist der Meier Zweiter.
Fix.
Fix.
nichts.
Völlig zu Recht, jeder was zahlt.
Aber jetzt soll niemand den Schluss daraus ziehen, es machen eh alle und daher kann man eh nichts machen. Also das würde ich mir da wünschen, dass das nicht überbleibt aus der Sendung.
Nein, das soll auch nicht der Sukkus sein. Der Sukkus ist tatsächlich der, den ich versuche immer wieder zu besprechen, eine klare Analyse zu haben. Weil ohne Analyse kannst du in einer Gesellschaft gar nichts ändern. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gern das und das erreichen, ja eh lieb. Ne? Aber ich muss einmal schauen, unter was für Rahmenbedingungen ist das letztlich möglich. Ich will ja Journalismus haben, der nicht he said, she said Journalismus betreibt, sondern der tatsächlich einordnet. Ob das jetzt eine bürgerliche oder eine linke Plotlinie ist, ist mir scheißegal. Ich kann ja bitte, wenn ich den Herbert Brandl lese und gleichzeitig irgendwas, gut, Welt ist immer ein grundsätzlich ein schlechtes Beispiel, ja, aber selbst da kann ich sagen, okay, gut, jetzt weiß ich, wie dieser Teil unserer Gesellschaft denkt und finde das ein bisschen schräg oder finde es gut. Aber bei uns hast du ja diese Einordnung ja nicht einmal der Medien mehr.
Ja, ja.
Das ist ja das Problem.
Stimmt schon.
Jetzt sind 50 Minuten um. Gibt es jetzt ein Schlusswort an den
Tisch? Nein. Die Langversion sehen Sie auf YouTube und wir kommen zum Schlussappell. Meine Damen und Herren, was für eine Diskussion. Hä? Haben Sie sowas schon einmal erlebt in dieser Brillanz? Da meine ich jetzt nicht nur mich, sondern vor allem meine Gäste. Katrin Karlwald, blitzgescheit, Heinz Mayer, wütend, merkt man. Und der kennt Sie wirklich aus. Und Florian Skaberl ist, glaube ich, seit 10 Jahren wütend, wenn er sich anschaut, was die Politik mit unserem Steuergeld macht, um sich positive Berichterstattung zu kaufen. Das Schöne ist, es machen nicht alle gleich, aber alle machen es irgendwie. Und daher können wir diese Situation nur bereinigen und endgültig lösen, wenn wir es auch bei allen beenden und es geht nur mit Gesetzen. Solange wir in Österreich Medien haben, die ökonomisch von der öffentlichen Hand abhängig sind und damit kaufbar, wird sich das nicht ändern. Wir erleben den größten Skandal der Zweiten Republik und die Medien tun schon wieder so in weiten Teilen, es war das eh alles nichts gewesen und sind eh alle gleich und führen damit den Spin der ÖVP fort. Tatsache ist, nein, sowas hat es noch nicht gegeben, nein, wir konnten noch nie schwarz auf weiß lesen, dass mit unserem Steuergeld Umfragen frisiert und Berichterstattung gekauft wurde. Und es hat es auch noch nie gegeben, dass ein Bundeskanzler, Sebastian Kurz, eine Nationalratswahl manipuliert hat. Durch Überschreiten der Wahlkampfkosten und eben durch diese frisierten Umfragen. Und das haben wir uns alles noch selbst bezahlt. Und wie Heinz Mayer richtig sagt, braucht es dafür endlich Gesetze, die auch harte Strafen aussprechen. Elisabeth Köstinger hat eine Woche vor der Nationalratswahl noch gesagt, man werde sich 2017 nämlich an die Wahlkampfkostenobergrenze halten. Und eine Woche später am Wahltag, am Triumphtag des Herrn Kurz, war jedem klar, dass das eine Lüge gewesen sein muss. Und heute wissen wir, dass die Kostenobergrenze von 7 Millionen fast ums Doppelte überschritten wurde. Die Strafe waren lächerliche 600.000 Euro, die waren eingepreist, wie Heinz Mayer sagt. Was es braucht, sind Haftstrafen. Wenn sich ein Politiker, eine Politikerin am Hochamt der Demokratie vergeht, dann soll ins Sitzen gehen. Und zwar länger als jemand, der in einem Supermarkt einen Kaugummi und ein paar andere Dinge fladert. Gut, die gehen ja nicht sitzen, außer sie sind Asylwerber wahrscheinlich, wenn es noch um Kickel geht. Aber egal, welche Straftat sie sich anschauen, Kurz, Köstinger und jeder andere Politiker, der das in Zukunft tut, hat die Möglichkeit, sich persönlich von der Qualität der österreichischen Gefängnisse zu überzeugen. Und wenn Sie nur immer glauben, der Herr Kurz hat der alles richtig gemacht, können Sie am Daniel besuchen gehen. Bringen Sie ihm vielleicht einen gescheiten Kampel mit, weil der 600-Euro-Friseur wird dort auch nicht mehr drin sein. Eine Feile in eine Torte zu packen, weiß ich jetzt nicht, der ist ein bisschen 70er-Jahr vielleicht. Aber was Sie persönlich tun können, um mitzuhelfen, dass die Korruption in Österreich endlich sinnvoll bekämpft wird und es eine sinnvolle Medienförderung gibt, ist relativ einfach. Unterschreiben Sie bitte das Antikorruptionsbegehren. Alle Infos dazu auf antikorruptionsbegehren.at. Es lebe die Sauberkeit. Und es lebe die Republik. Busse. Fosse.
Bussi, 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 Bussi